Lehrkraft werden.
Ein Podcast aus dem ZFSL Solingen.
Pädagogische Gedanken mit Volker Blumenberg und Thorsten Badnitzky.
Heute Traumapädagogik im Gespräch mit Claudia Richter.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast im Mai. Schön, dass ihr wieder reinhört. Wir haben heute einen Gast, Claudia Richter. Sie ist eigentlich Lehrerin und im Augenblick im Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Solingen beschäftigt. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich total, hier zu sein.
Und bevor ich die erste Frage stelle, die Frage an dich vielleicht nochmal oder das Angebot an dich, dich einmal vorzustellen, zu erzählen, wer bist du, wo kommst du her und was verbindest du vielleicht auch mit Lehrerausbildung?
Okay. Also, wer bin ich? Genau, Claudia Richter, hast du ja schon gesagt, und bin Lehrerin von Hause aus auch jetzt schon im 15. Jahr und habe irgendwann mal das Lehramt des Gymnasiums und der Gesamtschule gelernt mit den Fächern Deutsch und Sozialwissenschaften. Und ich glaube, dass ich schon während meines Studiums, ich habe an der Uni Siegen studiert, eine sehr reformpädagogik-orientierte Uni, dass ich gemerkt habe, oh krass, irgendwie kann Schule auch noch so viel mehr sein als ein Ort der reinen Wissensvermittlung. Und das hat sich irgendwie wie so ein roter Faden durch mein Lehrer-Dasein, Lehrerinnen-Dasein gezogen und habe dann ganz viele verschiedene Schulformen ausprobiert, also nicht nur am Gymnasium, sondern auch an der Gesamtschule, durfte einen Berufskolleg mit aufbauen, habe dann zuletzt an einer Klinikschule gearbeitet und was mir bewusst geworden ist immer mehr, ist, ja, dass Schule irgendwie nicht immer so ein wirklicher Ort der Heilung ist und ein Ort des wirklichen Wachstums, sondern dass Schule ja oftmals eher ein Ort von Ängsten ist, von Sorgen, von einengenden Glaubensmustern, und dass ich mir die Frage gestellt habe, wie kann Schule ein Ort werden, wo eben genau das Gegenteil stattfinden kann, nämlich ein wachstumsorientiertes Miteinander, und zwar auf allen Ebenen. Also ich spreche da nicht nur von den SchülerInnen, sondern eben auch von den Lehrkräften. Mhm. Und ich glaube, was mich dann tatsächlich dabei am meisten prägt, ist, dass ich irgendwann einfach nur noch Lust hatte, mich weiterzubilden vor dem Hintergrund, wie ich eben Impulse in das System geben kann, die über diese Fachinhalte hinausgehen. Und ich habe dann durfte ganz viele tolle Ausbildungen machen, systemische Kinder- und Jugendcoachin, Erwachsenencoach, Entspannungspädagogin, genau, und zuletzt jetzt auch noch die Ausbildung der Traumapädagogin und der traumazentrierten Fachberaterin. Und das ist für mich so, das war der absolute Gamechanger, weil für mich das so klar war, mit dieser traumasensiblen Brille, die so ressourcen- und stärkenorientiert ist, hat sich auch mein Blick auf das System Schule nochmal so verändert. Und das ist mein absolutes Herz, mit dem ich auch heute hier sitze, diese ganz andere Perspektive auf Schule, auf die Menschen, die im System sich bewegen, dass ich mir einfach wünsche, dass die noch viel größer werden darf. Und deswegen liegt mir auch die LehrerInnen-Ausbildung so krass am Herzen. Also ich glaube, wäre ich jetzt nicht am KI, könnte ich mir auch eine ZFSL-Abordnung oder Stelle vorstellen, weil ich glaube, dass das so ein wichtiger Punkt ist, die LehrerInnen-Ausbildung, weil sie Zugänge auch nochmal ermöglicht, sowohl zu dem, was ist meine Lehrerrolle, aber eben auch, wer bin ich? Also wer bin ich in diesem System, wer möchte ich in meiner Identität auch sein? Und auch da finde ich diesen traumasensiblen Blick so cool, wenn ich weiß, wer ich sein kann, wenn ich weiß, was meine Stärken und Ressourcen sind, gehe ich auch mit einer ganz anderen Stabilität auch in den Unterricht rein. Und ich mag da auch den Grundsatz der Traumapädagogik, wer andere halten will, darf als erstes selbst sicher stehen. Und das ist das, was ich am liebsten allen ReferendarInnen auch mit auf den Weg geben darf. Also nicht nur den Blick nach außen zu den SchülerInnen zu richten, sondern eben auch immer wieder die Erlaubnis zu geben, hey, ich darf für mich sorgen, ich darf gucken, wer bin ich, was ist meine Identität und wer möchte ich vielleicht auch sein.
Tatsächlich mache ich in der Lehrerausbildung auch die Erfahrung, dass das Entwicklungsprozess ist. Der Blick richtet sich
zu Beginn ganz oft auf einen selbst. Was mache ich? Was mache ich mit meinen Händen? Wie stehe ich? Wie komme ich an? Was ziehe ich an? Etc. etc. Und dann der Blick auf die Kinder zu, dann den Blick auf die Kinder zu richten. Und jetzt sagen Sie, und ich finde das ein guter Ansatz zu sagen, ja, guck aber zwischendurch auch immer mal wieder auf dich selbst. Was genau muss ich mir vorstellen unter Traumapädagogik oder Traumasensitivität oder traumasensibles Unterrichten? Was ist damit genau gemeint?
Also wenn ich auch davon rede, ne, dass man nach sich selbst guckt, meine ich noch nicht mal unbedingt dieses, wie stehe ich, wie sehe ich aus, sondern eher, was gibt mir Stabilität? Was sind meine Schutzfaktoren? Wie kann ich auch langfristig mich im System bewegen und trotzdem weiter wachsen und nicht mich bestimmten systemischen Gegebenheiten so anpassen müssen, dass ich merke, dass ich vielleicht Frust entwickle, dass ich vielleicht auch nicht mehr ganz gesund bin, dass meine Kräfte nachlassen. Also das meine ich auch eher,
auch,
also nach mir zu gucken. Und der traumasensible Blick ist deshalb so besonders, weil er auf der einen Seite sehr stark an dem orientiert ist, was unser Nervensystem macht. Also das heißt, dass es darum geht zu verstehen, welche Prozesse laufen da in Menschen ab, die lernen, welche Prozesse laufen in Menschen ab, die Reize verarbeiten. Das ist so das eine, wirklich zu verstehen, was passiert denn da auf körperlicher Ebene und warum ist denn mein Gegenüber vielleicht manchmal auch nicht in der Lage, sich zu konzentrieren oder vielleicht auch ich selbst, ne? Warum reagiere ich denn jetzt gerade so?
Ich frage mal direkt dazwischen, was passiert denn da? Kannst du es erklären?
Was da passiert, wenn Reize verarbeitet werden?
Ja, oder wenn ich auch in Situationen gerate, die in Schule ja nicht selten passieren, die mich in Angst versetzen oder Stress auslösen.
Oder Verunsicherung.
Mhm. Es gibt so einen total netten Spruch, Tatütata Amygdala. Ich finde, dass der sehr passend ist in dieser Situation. Also letzten Endes ist gerade die Amygdala, der Sitz unserer Emotionen, Dreh- und Angelpunkt von all dem, wie wir reagieren. Und die Amygdala lebt eben nicht nur aus dem Hier und Jetzt, sondern aus allen Erfahrungen, die wir irgendwann gesammelt haben. Und in dem Moment, wo ja die Amygdala überfordert ist, weil es ein zu viel an Emotionen ist, weil es ein zu viel ist an Reizen, die ich verarbeiten muss, weil es vielleicht auch ein zu viel ist an Nervensystemreaktionen, ne? Also dass mein autonomes Nervensystem einfach sehr in der Übererregung ist eben keine Möglichkeit mehr da, unseren Denker, also unseren Neokortex mit reinzunehmen. Das heißt, wir reagieren halt eher sehr stark, wie es evolutionär bedingt ist, nämlich mit unseren Überlebensreaktionen, mit unseren Überlebensmodi, also im Kampfmodus, im Fluchtmodus oder wenn beides nicht wirkt, geht es halt auch schnell dann in so einen Erstarrungsmodus oder ne, heute spricht man auch davon so einer Überanpassung, die viele Menschen auch zeigen, dass sie gar nicht mehr wissen, was wollen sie denn überhaupt, was sind die eigenen Bedürfnisse. Mhm. Und das erlebe ich einfach tagtäglich, mehrere hundert Male, glaube ich, dass wir aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben oder auch aufgrund von der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, dass da einfach die Amygdala Alarm schlägt, weil es zu viel ist. Und wir leben nun mal auch in einer Welt, wo wir sehr viele Reize haben auf allen Ebenen und wo es dann dazu kommt, dass wir eben nicht mehr vom Denker orientiert handeln. Das heißt also, wir sind nicht in bewussten Entscheidungen, sondern wir sind eher in einer Art Automatismus und das erlebt man sowohl auf Ebene der SchülerInnen als auch auf Ebene unserer eigenen Person. Und da spielt eben auch sowas mit rein, ne? Wie oft vergessen wir zu essen oder zu trinken und auch das versetzt unseren Körper in Alarmzustand.
Ich verstehe das richtig, dass dann Lernen eigentlich verhindert wird.
Das ist nicht möglich. Mhm. Also Tatütata, Amygdala, ich sage immer so nett, da geht die Dachluke zu unserem Neokortex zu. Und dann reden wir tatsächlich auch von einem Nicht-Können und nicht von einem Nicht-Wollen. Also das ist in dem Moment wirklich, dass der ganze Körper, und deswegen nennt sich das ja auch autonomes Nervensystem, wenn man von Nervensystem spricht, das heißt, da werden ganz autonom Prozesse in Gang gesetzt, dass der Körper nur noch darauf ausgerichtet ist, hey, es geht hier gerade ums Überleben. Also unsere Amygdala kann nicht unterscheiden, ist es jetzt hier gerade etwas, wo ich wirklich massiv körperlich bedroht werde oder ist es etwas, wo ich merke, dass ich nicht mehr in der Lage bin, etwas zu verarbeiten. Beides Mal geht es in diese Überlebensreaktion. Und die zu kennen, macht es einfach oftmals leichter, bewusste Impulse ins System zu geben. Also ne, auch da kann ich von mir sprechen, wenn ich merke, oh krass, ich hatte das ganz oft als Lehrkraft, dass ich wirklich morgens, wenn es hochkommt, mal gefrühstückt habe, die mich irgendwann gewundert hat, warum ich so aggressiv im Nachmittagsbereich geworden bin. Und irgendwann habe ich verstanden, krass, mein Mittagessen ist immer noch in meinem Rucksack. Und diese Prozesse zu verstehen, bedeutete für mich auch ein Mehr an Achtsamkeit. Also auch bewusst sich Pausen mal zu nehmen, bewusst eine Atemübung einzubauen, bewusst bestimmte Schritte im Schulalltag zu gehen, sowohl mit meinen SchülerInnen als auch mit mir selbst, was dazu geführt hat, dass ich mit einem anderen Bewusstsein auch letzten Endes durch meinen Tag gegangen bin. Und auch da gibt es einen Satz, unsere Nervensysteme schwingen miteinander. Und das zu wissen, das heißt, in dem Moment, wo ich für meine eigene Stabilität sorge im LehrerInnenalltag, habe ich einen Automatismus mit drin, der total cool ist. Das heißt, ich bringe schon ein Mehr an Stabilität meines Nervensystems mit, was schon wie so eine sichere Basis auf meine SchülerInnen wirkt. Und das Wissen darüber macht oft einen Unterschied, weil es gar nicht darauf ankommt, dass wir ja die große Methode einsetzen oder total intensiv unseren Unterricht umbauen oder noch das Buch lesen, noch die Fortbildung besuchen, sondern eigentlich sind es ganz, ganz kleine Mikroentscheidungen, die wir treffen, die den Unterschied machen.
Und die haben, wenn ich das richtig verstehe, mit Emotionen zu tun. Genau. Das heißt also, so, wenn ich jetzt, so wie Sie es beschrieben haben, geht es ja da auch um Extremsituationen. Ich würde die Frage stellen wollen, wie ist es mit Alltagssituationen? Auch da ist es ja wahrscheinlich so, dass, ja, dass ich gar nicht ohne Gefühl lernen kann. Das ist ja nicht vorgesehen in unserem Gehirn. Genau. Wir können das gar nicht. Mhm. Ne? Also, sondern wir bewerten immer. Und ja, wenn wir in einem Matheunterricht, ja, nehme ich jetzt mal als klassisches Beispiel, sitzen, der uns nicht gut... ist manchmal gemein, weil wir haben auch so gute Mathematikerinnen hier im System, dass das eigentlich gemein ist, dir immer Mathe zu nehmen. Aber tatsächlich ist es ja das, was man häufig beobachtet, ne? dass Schülerinnen und Schüler da sitzen und mit dem Selbstbild, ich kann das nicht. Mhm, und das ist ja auch gelernt. Ja. Ne? Ich kann das nicht, ich bin hier falsch, ich bin nicht gut genug und... Und dann passieren alle möglichen Reaktionen und die haben ja auch mit einer Verarbeitung zu tun, dass eben das Gefühl direkt mitgelernt wird, nö, das kapiere ich nicht. Was können wir tun? Also wenn ich jetzt zu Hause sitze und bereite meinen, muss ja nicht Mathe sein, kann ja auch so wie sein, Unterricht vor und hätte das jetzt im Hinterkopf, was würden Sie empfehlen? Was mache ich als Lehrerin, als Lehrer, um mich in diese Richtung zu bewegen? Ich formuliere es mal vorsichtig.
Ich mag noch einmal kurz einen Schritt zurück, nämlich weil Sie gesagt haben, das ist ja jetzt schon eher extrem. Mhm. Ja? Und ich glaube, mir ist es nochmal wichtig an der Stelle, weil Sie ja auch gefragt haben, was ist denn überhaupt Trauma und so ein bisschen den Zahn zu ziehen, das Trauma immer mega krass.
Das klingt dramatisch erstmal.
Genau, absolut. Und der traumasensible Blick ist erstmal auch dieses, ich muss gar nicht entscheiden, ob jetzt mein Gegenüber traumatisiert ist oder nicht. Also es geht gar nicht darum, eine Diagnose zu stellen für mich als Lehrkraft.
Ja, das ist entlastend, glaube ich, wenn man das so sieht.
Also ne, auch ich als Traumapädagogin gehe nicht durch die Welt und sage, hey, du bist traumatisiert und du bist es nicht. Mhm. Sondern es geht viel mehr darum zu verstehen, dass Trauma was höchst Individuelles ist, dass es eben genau darauf ankommt, wie ist denn unsere Amygdala auch trainiert. Mhm. Ja, und Kinder, die zum Beispiel nie eine sichere Bindung kennengelernt haben, das heißt, die nie eine Form der Koregulation hatten, da muss es nicht der obergroße Knall sein, der dazu führt, dass eine Traumafolgestörung zum Beispiel entsteht, Depressionen, Ängste oder ähnliches. Also wir brauchen nicht den, hey, ich habe das Schlimmste erlebt, sondern auch eine fortwährende, nicht sichere Beziehung oder genau dieses fortwährende, ich bekomme gesagt, ich bin nicht genug, führt dazu, dass unsere Amygdala sich nicht sicher fühlt und führt dazu, dass eine Amygdala immer wieder Signale sendet, hey, wir sind eigentlich im Überlebenskampf.
Obacht, genau.
Genau, weil letzten Endes, was bedeutet denn der Satz, ich bin nicht gut genug, ist, ich bin nicht richtig. Was bedeutet denn der Satz, ich bin nicht richtig,
bin im Überlebenskampf? Fatal, ne? Genau. Absolut fatal.
Ich habe keine Daseinsberechtigung. Ja. Und ich glaube, dass man, also wir wissen um unsere Glaubenssätze, so nennt man das ja, oder die inneren Antreiber. Und letzten Endes verkennen wir, glaube ich, manchmal die Wirkung von so einem Satz. Weil tatsächlich bedeutet ein Satz, ich bin nicht gut genug, ich bin auch nicht lebenswürdig. Nicht lebens- und nicht liebenswürdig. Und unser Körper geht alleine von diesem Satz fast in so einen Überlebenskampf. Und letzten Endes braucht es am allerwichtigsten, glaube ich, so eine Haltung, die daraus entsteht. Also mir geht es auch nicht darum, dass wir jetzt wie ein Elefant im Porzellanladen durch unseren Unterricht laufen, ne? Deswegen, ich nenne zwar immer den Workshop Safe Space, ja, aber es gibt letzten Endes keinen sicheren Ort auf dieser Erde. Ja, weil wir alle Menschen sind, weil wir alle unsere eigenen Themen auch mitbringen in den Unterricht. Es geht eher um die Reflexion und das Wissen darüber, was meine eigenen Themen sind und auch das Wissen darüber, was es bedeutet, stärken- und ressourcenorientiert zu sein und eben nicht immer nur den Blick auf die Defizite zu
Ja,
richten.
und das ist fast klassisch bei uns in der Schule, ne?
Ja,
Zu sagen,
voll.
ja, das hat jetzt leider nicht funktioniert, da gebe ich dir jetzt auch mal die entsprechende Rückmeldung. Wir hatten das als Projekt Working on What Works. Das steckt ja im Grunde auch dahinter, zu gucken, ja, was kann jemand, und da genau den Blick drauf zu richten. Aber ich komme nochmal zurück auf den. Ich stelle mir gerne vor, ich sitze zu Hause, habe morgen meinen Unterricht und sitze vor einem leeren Blatt Papier oder einem leeren Bildschirm und weiß jetzt um das, was Sie hier andeuten, und frage mich, ja, okay, was heißt das jetzt für mich? Muss ich was anders machen beim Einstieg? Also versuche es mir mal praktisch vorzustellen. Was könnte das für jemand bedeuten, der jetzt zu Hause sitzt und plant?
Und auch da starten wir direkt mit der Planung. Jetzt haben Sie gesagt, muss ich was anderes machen? Ich würde direkt die Frage stellen, darf ich was anderes machen? Also letzten Endes ist die traumasensible Perspektive eine Erweiterung von meinem anderen Brillenrepertoire, so nenne ich es immer. Und für mich war das eher eine Erlaubnis. Das heißt zu sagen, ich muss das jetzt nicht anders machen, sondern ich darf etwas anderes ausprobieren. Und das, was das Erste ist, was ich ausprobiere, ist, was möchte ich denn meinen SchülerInnen auch mitgeben? Also was ist das, wo sie am Ende aus dem Unterricht rausgehen? Auf der einen Seite natürlich auch die fachlichen Impulse, auf der anderen Seite wünsche ich mir aber, dass genau, sie zumindest rausgehen können und vielleicht auch ein bisschen Spaß hatten. Und Humor liebt unsere Amygdala. Ja, das bringt uns letzten Endes auch unser Nervensystem wieder mehr in Schwingung. Und es geht auch da wieder die Frage, was traue ich mir auch zu? Weil, ne, gerade wenn man anfängt, traumasensibel zu sein, geht es auch da wieder nicht um diese großen Impulse, sondern es geht um Kleinigkeiten, wo ich das Gefühl habe, da kann ich vielleicht jetzt mal einen neuen Impuls setzen. Ich stehe total auf Psychoedukation, also das heißt, ich erkläre tatsächlich auch Dinge, die ich anders mache. Und was zum Beispiel eine Möglichkeit sein könnte, ist, mal damit zu beginnen, den Unterricht anders einzuleiten. Vielleicht wäre es schon eine coole Option zu sagen, hey, habt ihr Lust, mal was Neues auszuprobieren, um mehr in den Fokus zu kommen, um vielleicht in die Beruhigung zu kommen, ne? Vielleicht auch mal damit zu starten, zu fragen, wie geht es dir heute wirklich? Was brauchst du heute? Ja, also das heißt, emotions- und bedürfnisfokussierter auch zu kommunizieren. Ja, also und da merkt man auch schon, es ist nicht eine Methode, sondern es ist oft Wording, es ist die Art und Weise, wie ich mit meiner eigenen Person auch im Unterricht bin.
Es klingt auch nach Entschleunigung. Würden Sie
Total.
da zustimmen?
Voll.
Auch, ne? Zu
Total.
sagen, komm, ich fange jetzt nicht an und gucke auf die Minute und los geht's, Hefte raus ganz schnell und nächste Arbeitsphase, sondern ich lehne mich mal zurück und plaudere vielleicht auch ein bisschen mit den Kindern.
Komplett,
Ja.
ja. Und das Coole ist, viele Lehrkräfte höre ich erstmal sagen, bevor sie, also meistens ist es zum Glück nur vor den Workshops, dass sie sagen, ja, aber wir haben halt so, und das stimmt ja auch, wir haben einen eng getakteten Rahmenlehrplan, ne, wir müssen super viele Inhalte in kürzester Zeit, je älter die SchülerInnen werden, desto krasser wird es ja auch. Und das Coole ist, dass wenn man das beobachtet, 5 Minuten am Anfang, 5 Minuten geschenkte Zeit, machen oft einen so großen Mehrwert im weiteren Stundenverlauf, weil in dem Moment, wenn ich direkt starte, Hefte raus, würde man mich jetzt sehen, also ich bin sehr angespannt, sitze ich direkt, wenn ich schon darüber nachdenke. Ja, und Anspannung bedeutet sofort, wir gehen raus aus unserem Toleranzfenster. Und alles, was wir raus aus unserem Toleranzfenster gehen, bedeutet letzten Endes ein nicht wirkliches Ankommen von Lerninhalten. Und diese 5 Minuten, die ich mir am Anfang gebe, diesen Achtsamkeitsmoment im Sinne von, ich biete Reorientierung, das heißt hier, heute, sitzen wir zusammen und starten mit dem und dem Thema. Das heißt also, ich biete meinen SchülerInnen die Möglichkeit und auch mir, mich ganz im Hier und Jetzt ankommen zu lassen, bedeutet letzten Endes auch eine Öffnung für alles Weitere, was dann auch kommt. Und es stärkt den Zusammenhalt, weil Achtsamkeit hat immer was mit unserem Vagusnerv zu tun. Und der Vagusnerv ist der Sozialnerv schlechthin. Das heißt, es öffnet auch nochmal andere Möglichkeiten des Miteinanders.
Jetzt ist es so, dass du zunächst mal in unserem Lehramt Grundschule einen Workshop anbietest zum traumasensitiven Yoga. Mhm. So nennt es sich, TSY, habe ich gelernt. Vielleicht erklärst du nochmal, was ist eigentlich Inhalt dieses Workshops und was verbirgt sich hinter diesem TSY, traumasensitives Yoga. Ich glaube, es hat jetzt nicht so viel mit dem klassischen Yoga zu tun. Jeder braucht eine Matte und da wird sich jetzt draufgelegt und irgendwie herabschauender Hund, sondern es geht um kleine Übungen und Verknüpfungen. Vielleicht magst du das nochmal erzählen.
Genau, also letzten Endes habe ich ja eben schon gesagt, die traumasensible Perspektive ist die Nervensystemperspektive und das TSY nennt sich auch Nervensystem-Yoga. Das heißt, es geht darum, bewusst Impulse zu setzen zu Beginn einer Stunde, vielleicht auch mal vor so einer Klassenarbeit, auch in so einem Einzelsetting, wenn ich merke, da ist aber jemand sehr aufgeregt oder wenig orientiert oder wenig konzentriert, dass ich bewusst Übungen geben kann und zwar genau nicht auf der Matte, sondern es ist eben auf dem Stuhl, vielleicht auch mal im Stehen, aber eben nicht dieses klassische, ich muss mich da total zeigen, ich lege mich hin, ich brauche dieses Riesensetting, sondern hier, jetzt und heute starten wir mit zwei Übungen. Ich mache den Stock mit dir, den du im besten Fall hinterher auch selbst anwenden kannst, ohne dass es groß auffällt. Und gebe damit deinem Nervensystem die Möglichkeit, wieder in dieses sogenannte Toleranzfenster reinzukommen. Also das ist quasi, was TSY auch ausmacht.
Und wie stelle ich mir das vor? Werden diese Übungen dann mit der ganzen Klasse eingeübt und trainiert oder mache ich das mit speziellen Kindern, bei denen ich weiß, die haben es vielleicht ab und zu mal nötig? Wie sieht das konkret aus?
Also beides ist, also letzten Endes ist beides und auch noch mehr möglich. Ne? Also man kann auch wirklich, manchmal hat man ja auch zum Beispiel bei so einer Notenbesprechung, ne, wenn ich jetzt über Grundschule hinausgehe, hat man ja auch oft so eine 1:1-Setting, wo auch mal das ein oder andere auch zur Sprache kommt. Man startet das wirklich in der ganzen Gruppe auch. Zwei, drei Übungen. Es gibt da auch ein ganz tolles Kartenset zum Beispiel. Da sind dann die Kinder abgebildet, die die Übungen durchführen. Das heißt, man kann dann auch, wenn man das öfter macht, auch mal einen Schüler anleiten lassen. Und es ist letzten Endes, dass man zum Beispiel im Morgenbereich zu Beginn eines Tages oder zu Beginn einer Stunde in den Unterricht reingeht und sich vielleicht vorher zwei oder drei Übungen ausgesucht hat. Im besten Fall Übungen, die sowohl Kinder ansprechen, die sich gerade eher im Kampf-Flucht-Modus befinden, als auch Kinder anspricht, die vielleicht in der Super-Überanpassung sind und kaum ein Gefühl für ihren Körper haben, weil sie das so wegdrücken, was ihre eigenen Bedürfnisse sind. Und das Tolle daran ist, dass man die Übungen so anleitet, dass eben nicht nur das Hier und Jetzt angesprochen wird, also dass Kinder mehr in ihren Fokus kommen, sondern dass man eben auch den Bezug zu unterschiedlichen Ebenen wiederherstellen kann. Das heißt, TSY schult zum Beispiel auch die Orientierung im Raum. Das heißt, ich kann die Übungen so anleiten, dass Kinder wirklich sagen, hey, wenn du jetzt gerade den Stock machst oder das Dreieck machst, wo geht denn deine Hand hin, wo zeigt die hin, was siehst du denn da? Das heißt, ich kann wirklich auch die Fokussierung nochmal mehr schulen und dadurch noch mehr, dass die Kinder ins Hier und Jetzt holen, wenn sie zum Beispiel aus stressigen Situationen zu Hause kommen, bleibt ja auch oft der Fokus eher zu Hause, als dass er dann hier ankommen kann. Ich kann eine Übung aber auch so anleiten, dass ich komplett ins Innen gehe, dass ich also sage, boah krass, also wenn ich die Übung jetzt mache, mir zieht es aber ganz schön in der Seite, merkst du das auch? Das heißt, das Körpergefühl, was viele Kinder nicht mehr mitbringen, kann dadurch auch nochmal geschult werden. Und man weiß eben aus vielen Studien, dass diese Körperwahrnehmung ganz eng verknüpft ist mit motorischen Fähigkeiten. Ja, also Kinder, die den Stift kaum noch halten können, haben oftmals also weder integrierte Reflexe, noch dass sie wirklich ein Gefühl für sich im Raum, ihr Volumen im Raum haben und so weiter. Und so kann man eben mit einer Übung oder zwei Übungen ganz unterschiedliche Ebenen auch ansprechen.
Jetzt haben Sie zu Beginn gesagt, Sie sind viel unterwegs. Das klang, fand ich, sehr beeindruckend, in welchen Feldern Sie sich bewegen, wo Sie unterwegs sind. Erleben Sie denn auch positive Umsetzungsbeispiele, wo Sie sagen würden, ja, guck mal, da geht das, da gibt es jetzt erste Ansätze, da sind Schulen, die sich auf dem Weg machen, da sind vielleicht einzelne Gruppen, die sagen, ja, das machen wir uns mal zu eigen und gehen mal in diese Richtung. Also gibt es sowas?
Voll. Also ich arbeite auch mit den Healing Classrooms, also mit dem Ansatz. Das ist ja vom International Rescue Committee, das baut ähnlich auf, da ist der traumapädagogische Ansatz nicht ganz so tief, den nehme ich dann immer noch mit rein. Und es gibt immer mehr Schulen oder auch zumindest, ne, man hat es auch im Berufskollegsbereich, dass man einzelne Lehrgänge, dass da wirklich sich das Kollegium auf den Weg macht und sagt, gerade auch im Bereich der Startchancenschulen, dass die wirklich sagen, hey, wir wollen das in unsere Leitsätze mit übernehmen, die da auch wirklich sich langfristig begleiten lassen. Ne? Also finde ich super spannend. Also dass ich auch jetzt so einige Kolleginnen habe oder Kollegien habe, die sagen, hey, wir haben gestartet mit diesem Safe Spaces. Was ist denn überhaupt Traumasensibilität? Was hängt denn damit zusammen? Was muss ich denn darüber wissen? Und die mittlerweile echt bei sowas angekommen sind wie, was ist denn überhaupt ein inneres Team? Also was macht meine Kommunikation im Innen mit der Kommunikation nach außen? Und das finde ich halt total cool zu sehen, weil da genau das wirkt. Das heißt, genau dieses, wer andere sichern will, darf erst selbstsicher stehen. Das heißt, die fangen an, dass sie mir auch erzählen, hey krass, meine Kommunikation im Innen hat sich so verändert.
Ah, okay.
Und dass sie auch sagen, mir fallen auf einmal Sachen bei meinen SchülerInnen auf. Also ne, gerade als wir dann mit dem inneren Team gearbeitet haben oder auch konkret mit traumasensiblem Wording, dass sie auch gesagt haben, sie formulieren auf einmal ihre Arbeitsaufträge an.
Ah, ja. Schön.
Und das finde ich halt mega, ne? Also zu merken, dass da auch teilweise so eine Anfangsskepsis.
Natürlich.
Ne? Und jetzt ehrlich, also auch mit einem Kollegen arbeite ich eben auch mit Lehrkräften, die sehr Seiteneinsteiger oder Quereinsteiger sind, ne? Die dann irgendwie Tischler, Techniker oder ähnliches sind. Die sind jetzt nicht bekannt für ihre sehr große Offenheit.
Ja, Vorsicht.
Also ne, dass das schon eher eine Skepsis ist und die dann auch sagen, hey, ich habe jetzt angefangen, Körperübungen am Anfang meines Unterrichts zu machen.
Und es wirkt.
Genau, und es wirkt.
Ich finde, das macht optimistisch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier waren und auch, dass Sie schon öfter hier waren. Ich finde das sehr inspirierend, wenn Sie kommen und deswegen gerne wieder. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns zu sein.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Thank you.